Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius und heute mit Fragen über Fragen. Um die K-Frage der SPD geht es gleich. Zuvor aber um die Sonntagsfrage im druckfrischen Berlin-Trend. Ein Desaster für die SPD. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, lägen in Berlin nämlich CDU und Grüne vorne. Das hat Infratest DIMAP im Auftrag der RBB 24 Abendschau und von RBB 88,8 ermittelt. Reporter Thorsten Gabriel hat die Zahlen.
Die CDU könnte bei einer Bundestagswahl am Sonntag in Berlin deutlich zulegen auf 24%. Dicht gefolgt von den Grünen, die ihre 22% von der vergangenen Wahl halten. Drittstärkste Kraft wäre mit 17% und damit deutlichem Zugewinn von 7,6 Punkten die AfD. Die SPD käme dahinter auf 13%. Sie büßt mehr als 9 Prozentpunkte ein. Das BSW kommt in der Umfrage aus dem Stand auf 7%. Linke und FDP sehen ihre Wahlergebnisse von 2021 jeweils mehr als halbiert. Die Linke kommt nur noch auf 5, die FDP auf 4%. Wäre am Sonntag Abgeordnetenhauswahl, ergäbe sich ein ähnliches Bild. Die CDU und verändert mit 27% vorn, gefolgt von den Grünen mit stabil 20%. Die AfD klettert auf 15%, die SPD sinkt auf 12. Das BSW würde gegenüber dem Berlin-Trend vom April leicht zulegen auf 7%, dicht gefolgt von der Linken, die drastisch verliert und auf 6% kommt. Die FDP käme mit 4% weiterhin nicht ins Landesparlament. Das bedeutet, die derzeitige schwarz-rote Koalition des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner von der CDU hätte keine Mehrheit mehr, wohl aber ein Bündnis von CDU und Grünen. Denkbar wären für Wegner, rein theoretisch, aber auch Dreierkonstellationen, bei denen er sich neben der SPD wahlweise das BSW oder die Linken mit an Bord holen könnte. Eine Alternative, die er ohne Not aber wohl kaum ausloten dürfte. Was die Zufriedenheit mit Regierung und Regierenden angeht, zeigen sich die Befragten übrigens wieder traditionell düster gestimmt. 69% sind mit der Arbeit des Senats weniger oder gar nicht zufrieden und 54% sind unzufrieden mit Kai Wegner als regierendem Bürgermeister. Einzig die Anhänger der CDU zeigen sich mehrheitlich zufrieden mit der Arbeit ihres Parteikollegen.
Der Berlin-Trend von Infratest DIMAP zusammengefasst von Thorsten Gabriel. Und damit von der Sonntags- zur K-Frage. Erinnert sich da noch jemand? Rudolf Scharping war mal SPD-Kanzlerkandidat oder Martin Schulz? Historisch völlig unbedeutend. So dürfte es auch dem SPD-Kandidaten bei der Bundestagswahl am 23. Februar gehen. Unbedeutend. Friedrich Merz liegt einfach zu weit vorn. Trotzdem tut sich die SPD schwer, ob nun Olaf Scholz oder der beliebtere Boris Pistorius von den Plakaten lächeln soll. In die Brandenburger SPD hat Potsdam-Korrespondent Nico Hecht hineingehorcht.
Es rumort in der Brandenburger SPD. Basis und Parteispitze scheinen sich uneinig, ob Olaf Scholz der richtige Kanzlerkandidat wäre. Auch wenn der Generalsekretär David Kolesnik so klingt, als könne er den Diskussionsbedarf gar nicht erkennen.
Ein Bundeskanzler, der nochmal antritt, ist Kanzlerkandidat. Das ist, glaube ich, bei keiner Partei anders. Das ist auch bei uns ganz klar so und das ist die Situation. Und dementsprechend gibt es da auch nicht mehr zu sagen.
Aber so einfach wollen sich die Parteimitglieder an der SPD-Basis offenbar nicht die Zweifel verbieten lassen. In verschiedenen Parteibezirken bestätigen die Vorsitzenden, die Kandidatenfrage wurde sehr wohl sehr eifrig verhandelt. Zum Beispiel in Barnim, sagt der Bezirksvorsitzende Kurt Fischer.
Die Diskussion ist natürlich da, sie ist sehr ernsthaft und ich finde auch sehr kontrovers, das kriegt man auf jeden Fall mit. Wir hatten letzte Woche beispielsweise eine Mitgliederschalte bei uns in Barnim, fast anderthalb Stunden. Also natürlich ist das ein großes Thema, wo es viele Meinungen und auch viele Stimmen und auch viele Bedenken gibt.
Bedenken bei einer Kandidatur von Olaf Scholz, aber auch für einen möglichen Schwenk zu Verteidigungsminister Boris Pistorius, der höhere Beliebtheitswerte aufweise. Fischer selber halte Scholz für den richtigen, andere nicht. Aber alle wüssten auch, dass auch ein kurzfristiger Austausch von Kandidaten Risiken berge, aus jüngster Erfahrung.
Ich meine, wir haben als SPD ja mit kurzfristigen Einwechseln, damals mit Martin Schulz ja auch schon Erfahrungen gemacht. Also das heißt, dieser ganze Prozess muss auch immer vernünftig gesteuert werden, gut vorbereitet werden. Am Ende muss jetzt gerade in so einem kurzen Wahlkampf dann auch alles zusammenlaufen und eine SPD muss dann auch eng zusammenhalten, damit man dann Chancen auf den Wahlerfolg hat.
In dem Sinne guckt Generalsekretär Kolesnik auch mit Sorge auf die Diskussionen, die natürlich auf den Kandidaten abfärben und ihn beschädigen könnten.
Natürlich ist es so, dass mediale Diskussionen auch auf die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger durchaus Einfluss haben, aber das ist ja nichts, was wir als SPD bestimmen. Die die Presselandschaft in Deutschland ist ja frei und dementsprechend können wir das tatsächlich nur zur Kenntnis nehmen.
Und Kolesniks Sorgen könnten größer werden, denn es gibt auch deutlicheren Widerspruch in der Brandenburger SPD gegen eine selbstverständliche erneute Kandidatur von Scholz. So sagte der neu gewählte SPD-Landtagsabgeordnete Lars Kaczmarek aus Cottbus: Ich finde, das sollten wir ergebnisoffen diskutieren, und zwar von der Basis aus.
Eine Recherche an der Brandenburger SPD-Basis von Nico Hecht. Aggressive Schüler, nahe an der Gewalt und fern der Bildung. Dieses Zeugnis stellen Lehrkräfte der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau aus. Es geht um eine integrierte Sekundarschule bis zur 10. Klasse mit 400 Schülern. Für die meisten ist Deutsch nicht ihre Muttersprache. Die Lehrer haben jetzt rhetorischen Alarm ausgelöst. Was ist da los? RBB24-Reporterin Tabea Kunze war in der Schule, für die der Bezirk Tempelhof-Schöneberg zuständig ist.
Das Schulgebäude wirkt malerisch. Ein über 100 Jahre alter Bau mit vielen Skulpturen. Von außen erinnert die Friedrich-Bergius-Schule an ein Elite-Internat, nicht an eine Problemschule. Doch ein Polizeiwagen, der direkt an der Schule parkt, stört das Bild. Ein Junge ist mit einer Waffe in die Schule gekommen. Die hat sich zum Glück schnell als Spielzeugpistole herausgestellt. Doch das Beispiel zeigt, hier gibt es massive Probleme. Der Sprecher der Gesamtelternschaft der Schule, Andreas Tewald, unterstützt den Brandbrief der Lehrer.
Die Schule ist heillos überlastet. Also ich erlebe zum Beispiel die Schulleitung als extrem kompetent und engagiert. Aber der Bedarf, der aus dieser Schule herauskommt, von der Schülerklientel, der ist anders als an vielen anderen Schulen.
Rund 85% der Schülerinnen und Schüler haben eine andere Muttersprache als Deutsch. In einer Klasse sind es sogar 100%. Einige von ihnen haben in ihrem Leben noch nie eine Schule besucht, können zum Teil nicht lesen oder schreiben, sollen aber in die 7. Klasse gehen. Viele fühlten sich abgehängt. Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Lehrern und Mitschülern passierten täglich. Der Gang auf die Toilette sei für viele Jugendliche mit großer Angst verbunden.
Handys sind an der Schule verboten. So, aber gleichzeitig ist es dann so, dass offenbar Schülerinnen oder Schüler auch dann auf der Toilette versuchen, von unten oder von oben in die Kabine zu filmen, in der einer drin ist. Deshalb scheint es so zu sein, dass sich etliche Schüler gar nicht mehr auf die Toiletten trauen.
Auch in den Pausen sei Gewalt an der Bergius-Schule Normalität. Schüler würden zum Beispiel volle Wasserflaschen mit Wucht auf Lehrer werfen.
Gleichzeitig ist es so, dass auch mit Böllern hantiert wird, die hier losgelassen werden. Und da reden wir nicht von kleinteiligen Böllerchen, die mal ein bisschen Knall machen, sondern das sind zum Teil schon beachtliche Kaliber, die dann plötzlich hochgehen und die auch gefährlich sind.
Rund ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer der Schule sei regelmäßig krankgeschrieben. Elternsprecher Tewald hat selbst ein Kind auf der Bergius-Schule. Er sieht die Verantwortung für die Zustände bei der Schulaufsicht des Bezirks.
Also ich habe das Gefühl, sie sitzen die Probleme gerne aus, kümmern sich nicht drum, weil sie davon ausgehen, es, solange sie keine Klagen haben, solange sich keiner rührt, rühren wir uns irgendwie auch nicht.
Die Senatsbildungsverwaltung teilte schriftlich mit, sie sei mit der Schulleitung im Austausch und werde in Kürze bei einem klärenden Gespräch weitere Unterstützung anbieten. In dem Brandbrief fordern die Lehrer unter anderem eine feste Schulpsychologin, einen Pförtnerdienst und mehr Lehrpersonal, um besser auf den Förderbedarf der Kinder eingehen zu können.
Tabea Kunze zur Situation an der Bergius-Schule in Berlin-Friedenau. In Brandenburg sind 54 Krankenhäuser in Betrieb. Noch zumindest. Nach der geplanten Klinikreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach könnten es weniger werden. Allerdings bleiben dann wahrscheinlich auch besser ausgestattete Spezialisierte übrig. Ministerpräsident Dietmar Woidke diskutierte heute mit Klinikleitern und Kommunalpolitikern, ob Brandenburg diesem Reformgesetz zustimmen soll oder nicht. Thorsten Südow berichtet.
Etwas mehr als 150 Klinikbetten hat das Naimi-Wilke-Stift in Guben, das unter anderem auf Orthopädie spezialisiert ist und sich im Insolvenzverfahren befindet. Verwaltungsdirektor Andreas Murkwitz hofft, dass der Bundesrat am Freitag Ja sagt zum umstrittenen Krankenhausreformgesetz.
Ich glaube, eine Entscheidung wäre erstmal ein Segen für uns. Die Leistungsgruppen, die Spezialisierung, das begrüßen wir sehr. Die Bürokratie, die unklare Abrechnungsgrundlage und auch die unklare Finanzierung, das ist natürlich natürlich ein großes Sorgenfeld für uns.
Mit diesem Gesetz sollen Krankenhäuser statt Fall künftig Vorhaltepauschalen bekommen. Mokwitz tritt Befürchtungen entgegen. Mit der Krankenhausreform werde Guben bei der Notfallversorgung nachts abgehängt.
Also ich denke, dass wir mit unserem neuen Notfallambulanzmodell zum Beispiel von 8 bis 20 Uhr über 90% der Patienten in der Region sehr gut versorgen können. Die echten lebensbedrohlichen Notfälle können wir über unsere Netzwerke auch in den großen Kliniken vorstellen, wo die Patienten dann deutlich besser profitieren.
Skeptisch auf die am Freitag zur Abstimmung stehende Krankenhausreform blicken unter anderem die Landräte von Oberhavel und Märkisch-Oderland, weil kleinere Kliniken den neuen Anforderungen schwer entsprechen können. Michael Jakob, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, ist dafür, das Reformgesetz über den Bundesrat zu verbessern.
Es geht nicht darum, gegen die Krankenhausreform zu sein, sondern an den Punkten zu verbessern, wo es dringend notwendig ist. Es muss die Betriebskostenfinanzierung wirklich so gewährleistet sein, dass wir die nächsten 2-3 Jahre auch überleben können und transformieren können. Diese Vorhaltepauschale, die nicht funktioniert, die verbessert werden müssen.
Deutlich Ja zum Krankenhausreformgesetz, sagt die bündnisgrüne Gesundheitsministerin Nonnemacher. Damit seien auch 28 Sicherstellungskrankenhäuser von Guben über Templin bis Luckau und Küritz für die Grundversorgung festgeschrieben.
Da bin ich sehr skeptisch, dass eine wie auch immer geartete andere Bundesregierung über so entsetzlich mehr finanzielle Spielräume verfügen wird. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten den Vermittlungsausschuss nicht anrufen.
Freitagvormittag wird SPD-Ministerpräsident Woidke kurzfristig im Bundesrat in Berlin entscheiden, ob Brandenburg mit Ja für das Gesetz stimmt.
Aus Potsdam, Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Tauben sind an sich friedliche und harmlose Tiere. In Massen aber schadet ihr Kot Gebäuden und Autos und ist auch ein hygienisches Problem, besonders in Berlin und für die Berlinerinnen und Berliner.
Ich habe immer Angst, dass ich angekackt werde.
Und der Taubendreck ist da gesundheitsschädlich.
Und es werden immer mehr Tauben. 20.000 Exemplare bevölkern aktuell die Millionenmetropole. Ein unhaltbarer Zustand, findet der Berliner Senat und hat das Taubenproblem jetzt zur Chefsache erklärt. Die Grundidee erläutert Kerstin Annabar, Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz.
Wir wollen mehr Sauberkeit in Berlin erreichen durch ein Taubenmanagement, das die Taubenpopulation reduziert.
Die Federführung beim Taubenreduktionsmanagement liegt bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz. Und die hat bereits ein Konzept ausgebrütet.
Ziel unseres Konzeptes ist wirklich, ein umfassendes Verständnis zu erarbeiten. Wie gehen wir um mit Tauben? Welche Probleme gibt es? Wir wollen Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten klären. Und vor allem aber wollen wir einen Maßnahmenkatalog erarbeiten.
Zum Plan gehört auch die Gründung von Arbeitsgruppen, die Lösungen für das Berliner Taubenproblem finden sollen. Unter anderem die AG betreute Taubenschläge und die Arbeitsgruppe tierschutzkonforme Vergrämung und tierschutzkonformes Bauen. Eine andere Gruppe soll über das Vorgehen bei der Bergung von eingeschlossenen Tauben beraten und eine weitere erörtert zusätzliche Maßnahmen zur Bestandskontrolle und Regulation der Berliner Taubenpopulation. Das klingt fast so, als würde es bald mehr Taubenmanager als Tauben in Berlin geben. Erste Ideen zumindest, wie man die Stadt vor den Tauben retten kann, gibt es schon.
Wir prüfen den Einsatz einer sogenannten Taubenpille, die die Entwicklung der Embryonen im Taubenei verhindert. Sind da schon im Gespräch mit der Deutschen Bahn, die sich vorstellen kann, sowas auch einzusetzen, zum Beispiel beim Bahnhof Südkreuz.
Dort tummeln sich bekanntermaßen besonders viele der grauen Stadtvögel. Bereits erprobt ist die Variante, Taubeneier gegen Gipseier auszutauschen. Und auch über den Einsatz von Greifvögeln, die die Plagegeister vertreiben könnten, wird nachgedacht. Was sagen die Berlinerinnen und Berliner, die ja schon einiges von ihrer Stadt gewohnt sind, zum Maßnahmenkatalog Taube?
Boah, ich denke schon, also man sollte was tun, wenn das der richtige Weg ist, finde ich das eine gute Idee auf jeden Fall, ja.
Ich finde es übertrieben. Sollen sie die armen Viecher in Ruhe lassen?
Also ich halte jetzt nicht so viel davon. Ich finde, das hört sich ein bisschen lächerlich an. Darf man das so sagen?
Ich glaube, wir haben weitaus größere Probleme in Berlin als die Tauben.
Nun tagen aber eh erst einmal die Arbeitsgruppen. Und auch das wissen die Berlinerinnen und Berliner. Bis wirklich etwas passiert, werden noch so einige Taubengenerationen die Plätze und Straßen der Stadt bevölkern.
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.